Ihr Lieben, stellt euch Folgendes vor. Stellt euch vor, ihr kommt auf unsere Kirche zu, weil ihr einen Gottesdienst wollt. Vielleicht ist irgendein besonderer Festgottesdienst oder so. Und du gehst auf unsere Kirche zu. Und die Kirche hat zwei Eingänge. Einmal im Haupteingang und einmal den Seiteneingang. Und als du auf die Kirche zugehst, findest du zwei Schilder über den Türen. Über der einen Tür steht, nur für Geistliche. Und über der anderen Tür steht, für alle anderen. Instinktiv, durch welche Tür würdest du gehen? Ohne drüber nachzudenken, wenn du die Schilder liest. Und zwar nicht, weil du überlegst, wo finde ich schneller einen Platz, wo ist die Schlange kürzer, sondern instinktiv, durch welche Tür würdest du gehen? Für Geistliche oder für alle anderen? Ihr Lieben, ich habe von einem Pastor gehört, der das gemacht hat, und zu seinem Erschrecken hat er Folgendes festgestellt. Alle Gottesdienstbesucher sind durch die Tür gegangen, die für alle anderen war. Bei den Geistlichen ist keiner reingegangen. Und ich glaube, das würde bei uns vielleicht sogar ganz ähnlich passieren. Zumindest, ja, vielleicht als Ausnahme bei denjenigen, die einfach ein Zeichen setzen wollen. Aber ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Und das ist einer der großen Makel unserer Kirche, dass wir genauso handeln würden. Dass wir nicht alle einfach durch die Tür mit den Geistlichen gehen würden. Wir haben Reformationstag gestern gehabt und wir haben uns überlegt, wir wollen diese Predigt, diesen Gottesdienst zum Thema Reformation nochmal machen, denn die Reformation hat viele gute und biblische Erkenntnisse wiederentdeckt und wieder neu in das Leben der Gemeinden gebracht. Dass wir an Jesus glauben und dass Jesus der einzige Weg zur Rettung ist und dass Gott aus Gnade uns rettet und zwar durch den Glauben und dass die Bibel allein die Grundlage ist, über die wir irgendetwas von Gott wissen. Das sind Grundfesten unseres Glaubens, in den einen Gemeinden mehr als in anderen. Aber daran halten wir fest. Das hat die Reformation wiederentdeckt. Aber sie hat noch andere Dinge wiederentdeckt, unter anderem das Priestertum aller Gläubigen. Und genau da ist das Problem. Dieses Priestertum aller Gläubigen, was die Reformatoren wiederentdeckt haben in der Bibel, das haben wir bis heute nicht wirklich umgesetzt. Wir haben es liegen lassen und vergessen in der Theologie, aber wir haben es nicht geschafft, das in die Gemeinden hineinzutragen, so wie es biblisch eigentlich sein sollte. Und da wollen wir heute mal hingucken, denn ich glaube, das ist bis heute ein Riesenmakel unserer Gemeinden. Also, gucken wir auf das Priestertum aller Gläubigen. Bevor wir da hingucken, müssen wir uns eine Frage stellen. Was ist eigentlich ein Priester? Ein Priester, das ist in allen Religionen eigentlich ziemlich gleich. In allen Religionen dieser Welt, die Priester haben die Priester folgende Aufgabe. Sie sind Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Auf der einen Seite ist Gott, auf der anderen Seite sind wir, die Menschen, und dazwischen ist wie eine große Kluft, die du nicht überwinden kannst. Und die Aufgabe der Priester ist es jetzt, diese Kluft zu überbrücken, damit wir vor Gott bestehen können, damit wir zu Gott kommen können, in seine Gegenwart, weil wir das nicht können. Und zwar aus folgendem Grund, wir sind ihm so unähnlich. Er ist so viel größer und heiliger als wir und wir sind es nicht. Wir sind schuldig, wir sind sündig. Ihr guckt, in welche Religion auch immer, die Begriffe sind unterschiedlich, aber das System ist das gleiche. Der Priester hat die Aufgabe, die Kluft zu überwinden. Und er tut es in der Regel durch Opfer. Durch Opfer und durch Reinigungsrituale. Und das ist im Christentum oder in der Bibel nicht ganz anders. Im Christentum ist es anders. Da kommen wir gleich zu. Aber in der Bibel, im Alten Testament, nicht anders. Die Priester hatten die Aufgaben, das Volk dafür zu sorgen, durch Opfer und rituelle Handlung, dass das Volk überhaupt wieder in Gottes Gegenwart kommen konnte, dass eine Nähe zu Gott möglich war. So, sie waren Vermittler zwischen Gott und den Menschen. So, und trotzdem, wenn du die Bibel liest, wenn du das Alte Testament liest, dann wirst du trotzdem irgendwie immer so einen roten Faden finden, wo du merkst, so ganz passt es nicht. Es kommen immer wieder Texte und Aussagen Gottes, wo er sagt, dass es so nicht gedacht ist, dass er sich irgendwie anders vorstellt. Und das Ganze führt uns dann im Neuen Testament dazu, dass sich etwas grundlegend ändert. Mit Jesus, als er gekommen ist und am Kreuz für uns gestorben ist, ist etwas komplett anders geworden. Und es tauchen dann auf einmal die Priester im Neuen Testament nicht mehr auf. Und einer der Texte, der sich damit beschäftigt, was so verändert wurde, das ist ein Text, den hat Petrus geschrieben, der Jünger und Apostel Petrus. Im ersten Brief, 1. Petrus 2, Vers 1 bis 11, ich lese den mal vor, lies gerne mit. Petrus schreibt in 1. Petrus 2, Vers 1 bis 10 folgendes. Darum, legt alle Bosheit und allen Betrug ab, alle Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdung. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung, erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Kommt zu ihm. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst auserwählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott gebaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer bringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in der Schrift, seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt bleiben. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steins zugute. Doch was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es ist ein Stein, an dem die Menschen stoßen. Ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Bis hierher. Vielleicht merkst du die Veränderung in diesem Text. Dieser Text ist einer der Texte, die zeigen, warum wir keine Priester mehr haben und warum du keinen Priester mehr brauchst, weil Jesus alles getan hat. Am Kreuz hat er sein Leben für dich gegeben und er hat diesen Abgrund, diese Kluft, diesen Unterschied ein für alle Mal überwunden. Und deswegen sagt der Epheserbrief, dass wir ohne irgendwelche Vorbehalte zu Gott kommen können, dass die Tür zum Vater offen ist. Es gibt keinen Abstand mehr, keine Kluft durch das, was Jesus getan hat. Du brauchst keinen Priester mehr, keine menschlichen Vermittler zwischen dir und Gott. Denn wir haben einen Mittler und das ist Jesus. Das ist das, was Hebräer 5 uns sagt. Lies es gerne mal nach. Und dann in Hebräer 6, da erfahren wir, dass wir ein Opfer haben. Jesus, der sein Leben gegeben hat. Und durch dieses Opfer sind keine anderen Opfer mehr nötig. Und das hat alles verändert. Es gibt keine Priester mehr, es gibt keine Vermittler mehr zwischen uns und Gott. Er hat alles getan. Und im Neuen Testament, wenn du das dann liest, kannst du mal machen, dann findest du auf einmal tatsächlich, dass es keine Priester mehr vorkommen. Im Alten Testament, da haben wir das aaronitische Priestertum. Und da begegnen uns Priester immer wieder. Im Neuen Testament hört das auf einmal auf. Wir lesen von Jesus als unserem Hohepriester. Aber dann lesen wir in der Gemeindeleitung nur noch von Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrern. Wir lesen dann später von dem Bischof. Da denken wir gleich an so eine Bischofsmütze und so kirchliche Amtsgeschichten, die wir gelernt haben aus unserer Zeit. Das ist nicht das, was gemeint ist. Der Bischof, das kannst du übersetzen, das Wort ist Episkopos. Das ist der Aufseher, das ist ein Aufseheramt, ja. Jemand, der den Überblick behält. Also es geht nicht um Hierarchie. Wir lesen dann von den Presbytern, den Presbyterion, das sind die Ältesten der Gemeinde, die leiten, und von Diakonen, aber wir finden plötzlich keine Priester. Auch ich als Pastor einer Gemeinde, ich bin kein Priester. Manche Menschen denken das, die Pastoren, das sind so die evangelischen Priester, das ist grundlegend falsch und das macht Kirche kaputt, dieses Verständnis. Wir haben keine Priester in der Kirche Jesu. Vielleicht noch in der katholischen Kirche, aber ich glaube, das ist nicht letzten Endes biblisch zumindest ganz, ganz korrekt, denn das Priestertum hört mit Jesus auf. Es beginnt dann wieder neu, wenn du fragst, warum haben wir dann in der katholischen Kirche zum Beispiel Priester? Das hat was zu tun mit der konstantinischen Wende unter Konstantin, Kaiser Konstantin im 4. Jahrhundert. Da hat sich etwas verändert. Das Christentum wurde Staatsreligion. Und als Staatsreligion, da musst du dich zwischen den ganzen anderen Religionen behaupten. Da muss es Vertreter dieser Religion geben. Und da muss es doch irgendjemand geben, der Mittler ist und Vermittler. Denn in den anderen Religionen, die haben alle Priester gehabt. Die römischen Religionen, die römischen Gottheiten und die römischen Tempelkulte, die griechischen Tempelkulte, all die Religionen, sie hatten alle Priester. Na, dann brauchten die Christen doch auch einen Priester. Und so haben sie sich erinnert an alttestamentliche Tradition und haben auf einmal wieder Priester eingesetzt. Dass das Ganze neutestamentlich überhaupt nicht biblisch ist, ist ihnen damals nicht aufgefallen. Und der Schaden, den sie bis heute verursacht haben, ist ihnen offensichtlich auch nicht aufgefallen. Die Bibel und das Neue Testament sind an der Stelle klar in der heilsgeschichtlichen Bewegung. Das Alte Testament kündigt an, zum Beispiel 2. Mose 19, Vers 6, da heißt es, ihr sollt ein königliches Volk sein, eine königliche Priesterschaft, ja, eine heilige Nation, das sollt ihr sein. Später dann, in Jesaja 61, Vers 6, da ist das dann nicht mehr ihr sollt, sondern da spricht Gott zu, ihr werdet eine heilige Nation und ein königliches Priestertum sein. Und dann im Neuen Testament, da sehen wir auf einmal die Umsetzung. Da heißt es, ihr sollt im Alten Testament und ihr werdet das sein. Und jetzt hört nochmal genau hin, was Petrus der Gemeinde zuspricht. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Und in der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 6, da heißt es dann auch nochmal, dass Jesus uns zu königlichem Priestertum gemacht hat. Wir sind es. Das heißt, das Neue Testament ist davon überzeugt, jeder Christ, jeder Nachfolger von Jesus ist ein Priester Gottes. So, mach dir mal bewusst, was das bedeutet. Egal, was du gelernt hast, egal, als was du arbeitest oder wo du bist, im Beruf, in der Schule, draußen, in deinem Leben, in deinen Lebenskontexten oder zu Hause oder wenn du mit Freunden unterwegs bist oder in der Gemeinde, es ist völlig egal. Du bist ein Priester Gottes. Was bedeutet das? Das ist Wahnsinn. Überleg mal. Das heißt nicht, dass du jetzt ständig Opfer bringen sollst, um andere Leute mit Gott zu versöhnen. Aber du sollst eine Sache tun. Du sollst deinen Auftrag erfüllen. Welchen Auftrag haben wir als Priester? Wir haben den Auftrag, schreibt Paulus, die großen Taten Gottes zu verkünden. Das, was Jesus für uns getan hat. Und dadurch zu dem einen Priester, auf den zu verweisen und auf das eine Opfer zu verweisen, auf die Liebe Gottes, die in Jesus Christus Mensch geworden ist und wie er sein Leben für uns hingegeben hat, ein für alle Mal zu unserer Rettung, damit der Weg zu Gott, zum Vater für uns frei ist. Davon sollen wir berichten, das sollen wir in die Welt tragen und das ist das, wofür wir zu königlichen Priestern gemacht wurden, durch das, was Jesus getan hat. Lieben, in Hebräer 7 und Hebräer 10, da heißt es, dass Jesus der eine hohe Priester ist und dass er alles getan hat und dass wir jetzt davon in der Welt erzählen sollen, das bekannt machen sollen. Lies mal 2. Korinther Kapitel 5, da ist es auch, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind dazu aufgerufen, das in der Welt zu verkünden, auf Jesus zu verweisen. So, und darum nennt uns die Bibel Priester. Damit wir von Jesus erzählen in der Welt. Damit Menschen, die Jesus nicht kennen und ohne ihn ewig verloren und getrennt von Gott bleiben, Jesus begegnen können, seiner Liebe und bei ihm Rettung und neues Leben finden. Und damit sie wieder zu Priestern von Jesus werden und davon in der Welt erzählen. Wahnsinn. Und all das hat Auswirkungen, Konsequenzen für uns und für unser Leben, für jeden Augenblick. Denn als Priester führst du ein anderes Leben als vorher. Das ist das der Grund, warum Petrus damit beginnt, im ersten Vers unseres Predigttextes, und sagt: Darum legt alle Bosheit und allen Betrug ab, alle Heuchelei, allen Leid, alle Verleumdung. Er sagt, verändert euer Leben. Ihr könnt nicht weitermachen wie vorher. Ihr seid verändert. Ihr seid neu geworden. Ihr seid Priester, Mitarbeiter Gottes. Diener von ihm. Und wie soll das passieren? Wie geschieht das? Es geschieht dadurch, dass wir die unverfälschte Milch, die Muttermilch, begierig aufnehmen. Sein Wort, sagt er, darin lesen und uns von Gott durch seinen Geist in seinem Wort verändern lassen, uns und unser ganzes Leben. Das ist es, worum es geht. Das Ziel des Kreuzes Jesu, seiner Lebenshingabe, ist nicht, uns nur Vergebung zu schenken, sondern unser ganzes Leben zu verändern. So, was bedeutet das jetzt für unsere Gemeinden, für jede christliche Gemeinde, zu allen Zeiten, an allen Orten, auch für uns in Meinersen oder wo auch immer du gerade zuguckst? Ihr seid nicht mehr Konsumenten. Ihr seid keine Konsumenten. Ihr seid auch keine Zuschauer oder Gottesdienstbesucher in dem Sinne, dass ihr einen Gottesdienst besucht und einfach passiv da sitzt, konsumiert, zuguckt und danach wieder nach Hause geht, weil andere für euch tun, was Kirche sein soll. Nein, das seid ihr nicht. Das ist nicht eure Identität. Das ist nicht eure Aufgabe und das ist nicht das Ziel deines Lebens. Es geht um etwas anderes. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Diener und Mitarbeiter Gottes zur Rettung dieser Welt und zu seiner Ehre. Das ist es, was die Bibel uns sagt. So, was bedeutet das jetzt für dich? Ganz konkret. Und zwar nicht nur ganz konkret für dein Leben, sondern frag dich auch, was bedeutet das ganz konkret in deiner Lebenssituation heute, auch mit Corona, unter Isolation, unter Kontakteinschränkungen und unter Lockdown und all dem, was wir gerade erleben. Was bedeutet das ganz konkret? Ich will dir erzählen von ein paar Gesprächen, die ich in letzter Zeit hatte. Ich habe mich mit einem Familienvater unterhalten vor gar nicht allzu langer Zeit, der mir wirklich mit aschfahlem Gesicht erzählt hat, dass er die dunkelsten Abgründe in den letzten Monaten an sich kennengelernt hat. Abgründe, von denen er nicht gedacht hat, dass er so dunkle Seiten hat. Und er verachtet sich selbst für das, wie er sich kennengelernt hat. Ich habe mit einer Mutter gesprochen, die mir erzählt hat, wie überfordert sie mit ihren Kindern und ihrer familiären Situation ist. Und dass sie immer wieder aus dem Nichts plötzlich in Tränen ausbrechen kann und plötzlich anfängt zu weinen und sie weiß nicht warum. So liegen ihre Nerven blank. Ich habe mich unterhalten mit Ehepaaren, die mir erzählt haben, wie sie sich streiten, wie sie sich nur noch streiten und sie merken in dieser Zeit, wie fremd sie sich geworden sind. Ich habe mit Männern und Frauen gesprochen, die mir erzählt haben, wie einsam sie gerade sind und wie allein sie sich fühlen und wie dunkel diese Einsamkeit in ihrem Leben ist. Unter Tränen haben sie davon erzählt. Ich erinnere mich an Gespräche mit Kindern, die mir erzählt haben von Mama und Papa, die immer nur noch so genervt und gestresst sind. Ich erinnere mich an Jugendliche, die erzählt haben von Freundschaften, die zerbrochen sind in dieser Zeit, weil man sich fremd wird. Und immer wieder haben mir Menschen eines erzählt, dass sie entweder kurz davor sind, in eine Depression zu rutschen oder dass es passiert ist und sie mittlerweile Medikamente und Antidepressiva nehmen, um irgendwie ihren Alltag zu bestreiten. Und vielleicht guckst du das jetzt gerade und denkst, vielleicht erzähle ich von dir. Dann darfst du eins wissen. All diese Situationen sind keine Einzelfälle. Sie passieren in Masse, immer und wie immer wieder. Was bedeutet es in dieser Zeit, als Priester und Mitarbeiter Gottes in dieser Welt zu leben? Jesus, auf Jesus zu verweisen, seine Hilfe und seine Liebe in das Leben von Menschen zu tragen, in ganz konkrete Situationen. Ich habe mich letztens mit einem Freund unterhalten und ich fand es ganz spannend. Der hat gesagt, es war doch nie so leicht, ein Held zu sein wie zu Corona. Du brauchst nur mit dem Hintern auf dem Sofa zu bleiben, das Haus nicht mehr zu verlassen und du rettest Menschenleben. Es war nie so leicht, ein Held zu sein. Und auf der einen Seite musste ich schmunzeln und auf der anderen Seite habe ich gedacht, nein. Nein, es stimmt nicht. Diese Welt braucht keine Sofahelden. Wir brauchen keine Sofahelden. Wir brauchen Gottes heilige Priesterschaft. Wir brauchen dich. Das ist es, was wir brauchen. Denn wir haben eine Verantwortung und wir haben einen Auftrag von Gott. Deine Nachbarn brauchen dich. Deine Freunde, sie brauchen dich. Deine Familie, deine Kinder, dein Ehepartner, deine Eltern, sie brauchen dich. Deine Mitschüler, sie brauchen dich. Deine Lehrer brauchen dich. Die Menschen, die dir anvertraut sind, brauchen dich. Deine Arbeitskollegen, sie brauchen dich. Dein Chef braucht dich. Diese Welt braucht dich. Wir brauchen dich. Das ist es. Weißt du, Gott hat Jesus in diese Welt hineingeschickt mit einem Auftrag. Die Welt und jeden Menschen zu retten und neues Leben zu schenken. Neues Leben. Und deswegen hat Jesus am Ende gesagt, in Johannes 20, Vers 21, kannst du es nachlesen, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Du bist ausgesendet von Gott. Mit demselben Auftrag, mit dem mich der Vater gesendet hat, so wie mich der Vater gesendet hat, sagt Jesus, sende ich euch. Ihr Lieben, Reformation hat unsere Kirche verändert. Es wird Zeit, dass sie auch dich und mich verändert, dass wir uns verändern lassen und dass unsere Gemeinden sich verändern, uns und diese Welt, durch Jesus und das, was er in seinem Wort sagt. Und das ist der Grund, warum Petrus uns daran erinnert, dass er sagt, Gottes Wort ist es, was Veränderung bringt. Sein Wort ist die Muttermilch, durch die wir reif werden, durch die wir mündig werden und durch die wir verändert werden. Und deswegen sollten wir darin lesen und dann danach handeln. Ihr Lieben, frag nicht danach, was nicht möglich ist in dieser Zeit. Es ist vieles nicht möglich. Frag nicht danach, was nicht möglich ist. Frag, was ist möglich? Welche Last kannst du tragen? Wo kannst du helfen? Wo kannst du einen ganz konkreten Menschen Gottes Liebe spüren lassen und ihn helfen, mit Jesus und bei Jesus ein neues Leben zu finden? Wo ist das der Fall? Wer braucht in dieser Zeit gerade Zeit, deine Zeit? Wo braucht es Aufmerksamkeit, Wertschätzung und Liebe? Wo fehlt ein Ohr, das zuhört? Wo braucht es eine Hand, die mit anpackt, die gibt, die teilt oder trägt? Wo braucht es manchmal auch einen Fuß, der zur richtigen Zeit auch mal den richtig dosierten Tritt in den Hintern gibt? Wo fehlt ein Ohr, das zuhört? Ein Herz, das mitfühlt? Und wo fehlen Menschen, die unterstützen? Ganz konkret, wo fehlst du? Diese Welt braucht keine Sofahelden. Sie braucht dich. Ja. Gott sei Dank, Jesus war kein Sofaheld. Das ist das, wovon die Bibel erzählt. Lies mal nach, Philipper 2, der große Christus-Hymnus. Da wird beschrieben, wie Gott in Jesus Mensch wurde, wie er alles gelassen hat, alles aufgegeben hat, den Thron im Himmel verlassen hat, um Mensch zu werden, sich zu erniedrigen, hineinzugehen in das Leid und in den Schmutz dieser Welt. Er hat sich erniedrigt wie ein Sklave, heißt es. Er hat alles aufgegeben und am Kreuz erniedrigte sich sogar so weit bis ans Kreuz, wo er sein Leben für dich und mich gegeben hat. Jesus hat alles gegeben. Jesus war kein Sofaheld. Und in 1. Johannes 3, Vers 16, da erinnert uns Johannes daran, was das für uns bedeutet. Johannes sagt, er, Jesus, hat sein Leben für uns hingegeben. Und darum sollten auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister hinzugeben. Ihr Lieben, ich bete für eine Reformation unserer Herzen und unserer Gemeinden in dieser Zeit. Ich bete dafür, dass wir uns an Gottes Liebe, die in Jesus sichtbar geworden ist, ein Vorbild nehmen. Denn diese Welt braucht keine Sofahelden. Ganz besonders nicht in dieser Zeit. Sie braucht Jesus und sie braucht dich. Und beides hat Gott in diese Welt gesandt. Die Frage ist, was wir damit tun und was du damit tust. Ich wünsche dir, dass du erlebst, wie du ein Segen in dieser Welt wirst. Ganz konkret im Leben von Menschen. Und Veränderung, Rettung und neues Leben hineintragen kannst, weil du neu entdeckst, dass du zu einem königlichen Priestertum und einer heiligen Nation gehörst, die einen Auftrag hat, Gottes wunderbare Taten bekannt zu machen und Gottes Liebe hineinzutragen in das Leben von Menschen, die ihn so sehr brauchen, besonders in diesen Tagen. Gott segne dich dabei. Amen.